Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Die Zahl der Infektionen steigt, auch hier bei uns in der Region. In beiden Bundesländern rückt eine wichtige Warnmarke immer näher, ist teils schon überschritten. 200 Infizierte auf 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Berlin liegt stadtweit wohl schon drüber. Jetzt stehen erstmals alle 3 Warnampeln auf Rot. Auch mehrere Landkreise in Brandenburg liegen teils deutlich über der 200er-Grenze. Und das heißt, die Bürger dürfen sich nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Inforadio-Reporterin Oda Tischewski erklärt, worum es dabei geht.
Bislang galt in Brandenburg und in Berlin, wer seine Wohnung verlässt, muss dafür einen triftigen Grund haben. Knapp 20 solcher Gründe zählen die Verordnungen auf, ob Wege zur Arbeit, zum Arzt, zur Schule oder Kita, zum Einkaufen oder zur Physiotherapie, Gassi gehen mit dem Hund, Versorgung von Familienmitgliedern, Kirchgänge, Joggen, all das ist und bleibt weiterhin erlaubt. Was die zusätzliche 15-Kilometer-Regel besagt, erklärt Michael Ranft, Staatssekretär im Brandenburger Gesundheitsministerium und Leiter des Corona-Krisenstabes, so.
Da sagt die Regelung jetzt nach der neuen Eindämmungsverordnung, du darfst überhalb von 15 Kilometer von der Grenze deines Landkreises nicht zur Bewegung an der frischen Luft und insbesondere nicht zu touristischen Zwecken deinen Landkreis mit Ausnahme dieser 15 Kilometer verlassen.
Der 15-Kilometer-Radius greift also nur bei Ausflugsfahrten und er beginnt auch nicht direkt vor der Haustür. Gemessen wird ab der Grenze des betreffenden Landkreises oder bei kreisfreien Städten an der Stadtgrenze. Ziel der neuen Maßgabe ist es, ganz bestimmte Gefahrensituationen zu vermeiden, wie Michael Ranft erläutert.
Das gilt eigentlich nur, und das war der Beweggrund, für die sogenannten touristischen Reisen in bestimmte Wintersportgebiete. Wir alle haben die Bilder gesehen aus Thüringen und anderen, beispielsweise in Winterberg, in Nordrhein-Westfalen, dass man solche Zusammenkünfte, die wirklich massenhaft Ereignisse sind, vermeiden will. Das ist der Hauptzweck dieser Regelung.
Berlin hat die Brandenburger Beschlüsse zunächst abgewartet. Viel wichtiger als die 15-Kilometer-Regel seien ohnehin die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen, so Senatssprecherin Melanie Reinsch. Und die sind bereits in Kraft.
Der Senat überprüft, wie er die Regelung abgestimmt mit Brandenburg für Berlin umsetzen kann. Die Details werden dazu allerdings erst morgen in der Senatssitzung konkretisiert. Aber jetzt ist schon klar, dass die Wohnung nur aus triftigem Grund verlassen werden darf. Und das gilt eigentlich auch heute schon.
Ziel des neuen Maßnahmenkataloges ist vor allem eines: Vernunft und gesunden Menschenverstand in Regeln und Verordnungen zu gießen, unnötige Begegnungen und damit Ansteckungen zu verhindern und die Inzidenz langsam wieder auf ein beherrschbares Maß zu drücken. Die Versorgung von kranken Angehörigen, der Kontrollgang durch den Schrebergarten und selbst der Einkaufstrip in den 20 Kilometer entfernten Supermarkt bleiben davon unberührt.
Erläuterung waren das von Inforadio-Reporterin Oda Tischewski. In Potsdam hat der Brandenburgische Landtag, genauer der Gesundheitsausschuss, die Verschärfung der Corona-Beschränkungen jetzt in Kraft gesetzt. Dafür reichte die Mehrheit der rot-schwarz-grünen Koalitionsfraktionen. Enthalten haben sich Linke und Freie Wähler. Dagegen war nur die AfD. Nun gilt, dass sich Mitglieder eines Haushalts nur noch mit einer haushaltsfremden Person treffen darf. Außerdem müssen Kantinen schließen. Mehr aus Potsdam von Thorsten Südow.
Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher äußerte sich in der Videokonferenz gegenüber den Ausschussmitgliedern besorgt, dass Brandenburg nach Sachsen und Thüringen die am drittstärksten von Covid-19-Neuinfektionen betroffene Region in Deutschland ist.
Wir haben heute Morgen eine Landesinzidenz von 299,3. 3 Landkreise, nämlich Elbe-Elster, Ostprignitz-Ruppin und Spree-Neiße, die deutlich über der 500er-Marge liegen.
Bildungsministerin Britta Ernst von der SPD machte im Ausschuss deutlich, dass anders als in Berlin für die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen in Brandenburg trotz der Corona-Situation unverändert die schriftlichen Prüfungen zum mittleren Schulabschluss geplant sind.
Die erste Prüfung ist vor Ostern, es ist Mathematik. Wir haben bei der Bewertungsgrundlage Veränderungen und Anpassungen vorgenommen, womit wir dem Rechnung tragen, dass doch ja im letzten Jahr etwas weniger Unterricht erteilt ist.
Ob die Grundschulen im Land Brandenburg in 2 Wochen öffnen, wird auf Grundlage der Ansteckungszahlen der kommenden Woche geprüft. Ernst sagte im Gesundheitsausschuss, im Moment würden die Werte keinerlei Anlass geben, eine Schule zu öffnen. Die Abschlussklassenstufen 10, 12 und 13 lernen seit einer Woche im Präsenzunterricht an Brandenburger Schulen.
Soweit aus dem Potsdamer Landtag Thorsten Südow. Apropos Präsenzunterricht. Wie gehört, die Abschlussklassen in Brandenburg sind in den Schulen. In Berlin dagegen nicht. Nach heftigen Protesten von Eltern und Lehrern schwenkte die Bildungsverwaltung von Senatorin Scheres um. Inforadio-Reporter Nico Hecht hat sich mal an einem Potsdamer Gymnasium umgehört, wie das denn so ist mit der Präsenz in der Schule.
Statt Proteste Erleichterung am Potsdamer Humboldt-Gymnasium, jetzt wieder in den Klassenräumen zu lernen. Das ist dem Zwölftklässler Benedikt Beiersdorf doch deutlich anzuhören. Einer von nur 230 Schülern der zwei Jahrgänge, die hier jetzt an die Schule dürfen, statt der sonst mehr als 730 Schüler.
Ich bin sehr froh, in der Schule zu sein. Es ist wirklich sehr hilfreich, jetzt auch fürs Abi. Und ich habe auch so das Gefühl, dass bei uns im Jahrgang eigentlich der Großteil auch sehr zufrieden damit ist.
Dabei seien die Schüler auch sehr diszipliniert, lobt Schulleiter Lutz Blum. Natürlich hat er die Diskussion in Berlin um die Ansteckungsgefahr an Schulen verfolgt. Aber am Potsdamer Humboldt-Gymnasium treibe viele eher eine andere Sorge an, sagt der Schulleiter.
Ich kann die Eltern in Berlin verstehen, aber man muss die andere Seite auch sehen, dass die Jahrgänge, die jetzt in diesem Jahr zum Abitur gehen, wirklich gut vorbereitet sind, dass man nicht in 5 Jahren sagt, ihr habt da nur ein Corona-Abitur, sondern sie werden ein Abitur gemacht haben wie alle anderen Jahrgänge zuvor, wenn es jetzt nicht noch viel schlimmer kommt.
Auch die Eltern am Potsdamer Humboldt-Gymnasium wollen in erster Linie verhindern, dass die Absolventen in diesem Corona-Jahrgang künftig Nachteile hätten im Wettkampf um Studien- oder Ausbildungsplätze, bestätigt deren Sprecherin Silvia Graubner. Sie würden hier sogar Vorschläge des Brandenburger Landeselternrates diskutieren, nach den Winterferien wieder in Präsenz zu unterrichten, ganz unabhängig von Inzidenzien, auch in anderen Klassenstufen. Am Humboldt-Gymnasium wollen die Eltern das nicht. Aber Präsenzunterricht auch für die 11. Klassen wünschten sie hier schon viele, sagt Elternsprecherin Silvia Graubner.
Das, was die machen, ist halt schon relevant fürs Abitur und zählt in die Vorbereitung mit rein. Und sie brauchen gewisse Noten und Tests, um zugelassen zu werden. Also insofern ist es relevant.
Auch das jetzt anstehende Halbjahreszeugnis vielleicht ausfallen zu lassen, sei keine gute Idee, sagt die Elternsprecherin. Dann fehle etwas und auch das könne sich später als Nachteil erweisen.
Präsenzunterricht oder nicht? Ziemlich schwieriges Thema. Aus Potsdam die Informationen von Nico Hecht. Zu anderen Themen. Die Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg. Das Haus ist seit Jahren von Linksradikalen teilweise besetzt und ein rechtsfreier Raum. Nicht nur für Innensenator Geisel ist das ein Dauerärgernis. Nun versucht Geisel den Druck zu erhöhen und zwar auf den Bezirk. Hintergrund ist fehlender Brandschutz im Haus und das sorgt für Streit im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Unsere landespolitische Reporterin Birgit Radatz mit Details.
Die Sache mit dem fehlenden Brandschutz und den Mängeln an der Bauordnung in dem teilbesetzten Haus scheint zunehmend komplizierter zu werden. Der zuständige Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hatte zunächst die Bewohnerinnen und Bewohner aufgefordert, ein Gutachten zu erstellen. Das habe aber laut Geisel nicht den Anforderungen entsprochen. Deshalb ging ein ähnliches Schreiben Mitte Dezember an die Lafon Investments Limited, die als Hausverwaltung eingetragen ist. Für das Gutachten müsste das Haus jedoch betreten werden. Genau das gestaltete sich in den vergangenen Jahren aufgrund der Gewaltbereitschaft der Besetzenden als unmöglich. Der Anwalt, der vorgibt, den Eigentümer zu vertreten, stellte deshalb einen Antrag bei der Polizei. Dieser wurde abgelehnt. Geisel wiederum forderte den Bezirk vergangene Woche auf, selbst ein solches Gutachten zu erstellen, da sich der Streit um den rechtmäßigen Eigentümer aus seiner Sicht noch hinziehen werde. Für einen vom Bezirk beauftragten Gutachter gäbe es auch Polizeischutz, so Geisel. Zu kurz gegriffen findet das der Rechtsexperte der AfD-Fraktion, Marc Wallander. Er meint, dass die Innenverwaltung selbst handeln sollte.
Es gibt ja nicht umsonst, eben wenn ein Störer nicht ermittelt werden kann oder nicht selber in der Lage ist, den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen, dann gibt es halt die Möglichkeit für die Verwaltung, eine Ersatzvornahme vorzunehmen.
Damit könnte auch die Innenverwaltung den geforderten Brandschutz umsetzen lassen, auf Kosten des Eigentümers. Für die Ersatzvornahme fehle jedoch bisher ein Senatsbeschluss, so Geisel. Erneut scharfe Kritik übte deshalb der CDU-Abgeordnete Kurt Wanzner. Zunächst am zuständigen Baustadtrat Florian Schmidt. Hier war vergangenes Jahr bekannt geworden, dass er mehrfach verhindert hatte, dass die Bauaufsicht tätig wurde.
Das, was dort abläuft, ist, Herr Innensenator, und das wissen Sie seit fast 4 Jahren, ist illegal. Und diese politische Schiene geht auf Kosten, nein, auf die Sicherheit der Menschen, die in diesem Hause wohnen.
Unterstützung für sein Vorgehen bekam Geisel weitgehend von den Regierungsfraktionen. Man müsse jetzt abwarten, wie der Bezirk auf das Schreiben von Geisel reagiere, mahnte der linken Innenpolitiker Niklas Schrader. Bis zum 5. Februar hat der Bezirk nun Zeit, sich zu dem Thema Riga Straße 94 zu äußern.
Streit um das teilbesetzte Haus Riga 94, Birgit Radatz informierte. Der neue Flughafen BER taugt nicht mehr für Pannenwitze. Oder vielleicht doch? Zwar ist der BER in Betrieb und funktioniert auch soweit ganz gut, nur an einer Stelle zucken immer wieder Mitarbeiter zusammen, weil sie eine gewischt bekommen, und zwar ordentlich. Ausgerechnet an der Sicherheitskontrolle fließt Strom, wo er nicht fließen soll. Nun wird über Maßnahmen nachgedacht. Mehr von unserem Flughafenexperten Thomas Rautenberg.
Die Bundespolizei, der die Kontrolltechnik auf dem Flughafen gehört, nimmt das Problem offenbar sehr ernst. Nachdem die ersten Vorfälle Mitte Dezember bekannt wurden, hätten sich sofort externe Sachverständige auf Fehlersuche gemacht, schreibt die Polizei. Die Ursache für die ungewollten Stromschläge sollen elektrostatische Entladungen sein. Die Bundespolizei besserte nach, die Sicherheitskräfte in den Kontrollspuren wurden mit isolierendem Schuhwerk, die Laufstrecken mit antistatischen Matten und alle Personen mit speziellen Entladungssticks ausgerüstet. Und dennoch erleiden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder die schmerzhaften Stromschläge, sagt Verdi-Sekretär Benjamin Roscher.
Die Maßnahmen helfen ja nicht. Also zu den Vorfällen kommt es ja dennoch tagtäglich.
Bis der Fehler gefunden ist, fordert Roscher, die Personen- und Handgepäckkontrolle im neuen Terminal T1 generell zu schließen.
Aus unserer Sicht gibt es genug Alternativressourcen am Flughafen, das sei es die alten Kontrollspuren im Terminal 5, das heißt Flughafen Alt-Schönefeld, die dann reaktiviert werden müssten, oder eben eine Inbetriebnahme des Terminals 2.
Eine Verlagerung der Passagierabfertigung steht für die Flughafengesellschaft nicht zur Debatte. Die FBB gehe davon aus, dass sich solche Vorfälle durch die Einhaltung entsprechender Verfahren und Vorkehrungen in Zukunft vermeiden ließen, schreibt Flughafensprecher Höhnemann.
Tja, Stromschläge am BER, alles andere als witzig ist das. Die Fehlersuche läuft, Thomas Rautenberg informierte. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze, nachzuhören auch unter inforadio.de.
Inforadio Podcast.